In unserem heutigen Predigttext, da geht es auch um einen Mann, dem es vermutlich recht ähnlich gegangen ist. Er ist da in seinem Dienst an eine Grenze gestoßen und hat seinen Dienst zumindest kurzfristig verweigert. Es geht um Johannes den Täufer und von seinem kurzen Streik hören wir im Matthäusevangelium Kapitel 3 ab Vers 13. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, sofern es möglich ist. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte ihn aber davon abzuhalten. Er sagte, ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnet sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und da erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Herr, wir bitten dich, segne du alles Reden und Hören. Sprich zu uns heute, so wie wir es brauchen, damit wir verstehen, dass du uns liebst und mit uns durchs Leben gehst. Amen. Ihr dürft gerne wieder. Johannes, das ist der mit dem Spitznamen der Täufer. Überraschend hat er seinen Namen davon bekommen, dass er Menschen getauft hat. Und zwar richtig viele. Normalerweise laufen die Taufen bei Johannes, dem Täufer, recht unkompliziert ab. Er steht draußen in der Wildnis, beim Jordanfluss. Er ruft Umkehr, dass sie ihr Leben ändern sollen und an Gott ausrichten sollen. Und dabei hat er sich kein Blatt vor den Mund genommen und sagt gerade heraus das, was im Leben von Menschen falsch laufen kann. Manche hat Johannes mit seiner Direktheit den Kopf gestoßen, aber viele andere sind seinem Ruf gefolgt. Und Johannes hat sie im Fluss untergetaucht und getauft und wurde damit zu Johannes, dem Täufer. Bis zum Zeitpunkt, wo Jesus vor ihm steht. Denn da wird Johannes der Täufer auf einmal zu Johannes, tauft dich sicher nicht. Johannes weigert sich, Jesus zu taufen, überzeugt ist, dass der Messias die Taufe nicht braucht. Beziehungsweise, wenn der Messias, wenn Jesus bei einer Taufe dabei ist, dann nur aus einem einzigen Grund, weil dieser von Gott geschickte Retter selbst Menschen unter Wasser taucht und tauft, wenn sie zu Gott umkehren. Wenn dann, so denkt Johannes, dann müsste doch Jesus den Johannes taufen. Denn Jesus ist ja immerhin der Größere. Vielleicht lässt sich das so ein bisschen mit Fußball vergleichen. Wenn einer der Nationalmannschaft die Wahl hat, einen Stürmer aus einem Top-Fußballclub einzusetzen im Spiel oder einen Hobbyspieler bei uns aus der Region, dann wird ziemlich schnell eindeutig klar sein, wer als Torjäger am Feld stehen darf. Der Größere, also der bessere Spieler, ganz logisch. Von einem solchen Größeren, von einem Besseren, hat Johannes der Täufer ja immerhin immer wieder gesprochen. Da hat er gesagt, nach mir wird einer kommen, der größer, der großartiger ist als ich. Und Johannes hat völlig richtig erkannt, jetzt ist der Größere da. Jesus ist da. Es gibt keinen besseren Kandidaten als den Messias, Jesus, der für Gott Tore schießt, also der Menschen für Gott begeistert, zur Umkehr ruft und dann auch tauft. Jesus lässt diese Verweigerungshaltung von Johannes aber nicht gelten und er argumentiert, so ein bisschen salopp gesagt, mit einem, wir müssen das jetzt tun, also machen wir das auch, wir erfüllen damit die Gerechtigkeit Gottes. Er meint damit, dass es dem Willen Gottes entspricht, denn dazu sind die beiden da. Sie erfüllen beide einen Auftrag von Gott. Es ist ihr gemeinsamer Auftrag. Und er erinnert damit, glaube ich, den Johannes daran, dass Johannes als Wächter, als Stimme in der Wüste berufen worden ist, als ein Rufer, der Menschen zur Umkehr ruft und sie dann tauft. Und nichts anderes wünscht sich jetzt Jesus von diesem Johannes. Johannes, mach deinen Job und taufe mich. Das ist jetzt unser Auftrag. Dieses Argument, dass Johannes der Täufer einen Auftrag zu erfüllen hat und dass auch Jesus seinen eigenen Auftrag verfolgt, hat mich an diese Schriftlesung erinnert, wo wir einmal durchbuchstabiert bekommen haben, wie Gott sich das mit seinem Bodenpersonal, konkret dem Propheten, vorgestellt hat. Die Hesekiel-Schriftlesung möchte ich darum jetzt einmal in Gespräch bringen mit Johannes, dann mit Jesus und dann ganz zum Schluss auch nochmal fragen, ob der vielleicht uns was zu sagen hat. Der Hesekiel-Text, er passt zu Johannes, denn er gilt als der letzte der Propheten von der alten Riege, bevor Jesus gekommen ist. Und auch für ihn gilt diese Aufgabe des Propheten und dieses Bild, ein Wächter zu sein. Und wir haben das vorhin gehört und da habe ich da jetzt ein Bild mitgebracht. Der Wächter in seinem Ausguck, in seinem Turm, in seinem Beobachtungsposten, der hat genau eine Aufgabe, die Augen offen zu halten und Alarm zu geben, wenn eine Gefahr sich nähert. Das sieht dann im nächsten Bild so aus. Ja? Alarm zu geben, damit alle anderen nicht überrascht werden. Er ist verantwortlich für dieses Alarmsignal. Was die anderen mit diesem Alarmsignal machen, das liegt nicht in seiner Verantwortung. Wenn jemand das Signal hört und sich in Sicherheit bringt, wunderbar, alles fein. Und wenn jemand das Signal hört, aber ignoriert und dadurch zu Schaden kommt, dann ist es auch die eigene Verantwortung des anderen. Also man könnte sagen, so nach dem Motto, selber schuld, kein Mitleid. Also Mitleid darf man trotzdem haben, aber selber schuld. Der Knackpunkt für den Wächter, der dort oben steht, ist aber folgender. Wenn er seine Verantwortung nicht ernst nimmt, und auch das zeigt uns das nächste Bild, und wenn er kein Alarmsignal gibt und Menschen kommen zu Schaden, dann wird der Wächter zur Verantwortung gezogen, weil er seine Aufgabe zu wachen nicht erfüllt hat. Und wenn er seine Aufgabe nicht erfüllt hat, dann ist er mitverantwortlich, auch wenn der eigentliche Schaden nicht durch ihn verursacht worden ist. Das ist jetzt natürlich ein alter Text, aber heute ist es, glaube ich, nicht anders. Das sehen wir bei dieser traurigen Brandkatastrophe, die wir vor kurzem in den Medien ganz präsent gehabt haben, in diesem Schweizer Club. Und ich habe so rausgehört, zwei Fragen waren da immer entscheidend. Die erste war, wie ist es denn eigentlich zu dem Brand gekommen? Was war die Ursache dafür, dass es überhaupt gebrannt hat? Und die zweite Frage, die gleich danach gekommen ist, war, wer ist denn verantwortlich? Wurden da die Sicherheitsbestimmungen eingehalten? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass diese Gefahrenlage dazu geführt hat, dass ein Schaden, dass Tote entstanden sind? Und interessanterweise sitzen ja dann auch die in U-Haft, die dieses Gebilde alles, dieses Haus, die da die Verantwortung dafür hatten, deren Aufgabe es war, dieses Haus zu betreiben. Für Propheten, wie eben dem Hesekiel oder auch Johannes dem Täufer, gilt ein ganz spezieller Verantwortungsbereich. Ihre Aufgabe ist es, vor der Gefahr zu warnen, die davon ausgeht, wenn Menschen ihr Leben leben, ohne einen Gedanken an Gott zu verschwenden. Je nach Bibelübersetzung ist dann an dieser Stelle die Rede von Frevlern oder Gottlosen, also Menschen, die ein Leben ohne Gott führen. Die Propheten sollten Menschen warnen, dass sie sich für ihr Leben, für ihre Entscheidungen, zu allem Guten und zu allem Bösen auch vor Gott verantworten müssen und damit auch mit all ihrer Schuld. Das sind harte, deutlich anklagende Worte, die sich nicht schön anhören, auch in meinen Ohren nicht. Aber sie sind typisch für Propheten. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass bei diesen prophetischen Anklagen so ein bisschen etwas verschwimmt, nämlich die Frage, was ist denn mit gottlos eigentlich gemeint? Ist das ein religiös gottloser Mensch, also einer, der einfach sagt, nee, mit Gott kann ich nichts anfangen? Oder ist es ein ethisch gottloser Mensch, der sich so verhält, wie es halt Gott nicht gefällt in seinem Tun? Diese feine Abstufung, auf die geht der Text nicht ein, weil wenn man eigentlich ganz genau hinschaut, könnte man ja sagen, es gibt Menschen, die glauben nicht an Gott, verhalten sich aber ethisch trotzdem astrein. Die können mit Nächstenliebe in ihrem Leben nur so strahlen und protzen. Und es gibt Menschen, die glauben religiös an Gott, aber die Nächstenliebe wird überhaupt nicht spürbar. Diese feinere Unterscheidung, an die denken Propheten nicht. Für sie gehört beides irgendwie zusammen und ich glaube, letztlich macht es auch keinen Unterschied. Denn Menschen sind unterschiedlich und in dieser Unterschiedlichkeit braucht jeder auch an unterschiedlichen Bereichen seines Lebens eine Umkehr zu Gott. Der eine braucht seine Umkehr zu Gott, um ihn als seinen Schöpfer, als Beziehung, als beziehungsreiches Gegenüber, als Vater wiederzuentdecken. Und der andere muss umkehren und erkennen, dass Gott von uns gern hätte, dass wir uns in unserem Leben so verhalten, wie er es gesagt hat. Bevor wir uns da jetzt in Details verlieren, wen Gott da jetzt genau zur Umkehr ruft, ich denke, Gott ruft jeden zur Umkehr, kommen wir nochmal zurück zu diesem Knackpunkt. Denn wenn der Prophet den Warnruf Gottes nicht weitergibt, dass wir Menschen am Holzweg unterwegs sind, dass wir ohne Gott leben, dass wir für unsere eigene Schuld sterben, nicht körperlich, sondern vor allem geistlich, dann wird der Prophet mitschuldig, obwohl es ursprünglich gar nicht seine Schuld ist. Es wird zu seiner Schuld. Vielleicht hat Johannes der Täufer diesen Wächtertext im Hinterkopf. Vielleicht sitzt er ihm sogar im Nacken und treibt ihn an, seinen Dienst zu tun. Schonungslos ehrlich sagt Johannes, wo Menschen gottlos leben. Die religiös Eifrigen, die warnt er vor religiöser Überheblichkeit und Scheinheiligkeit. Die mit Geld zu tun haben, warnt er, dass sie ehrlich damit umgehen sollen und nicht geldgierig werden und ihren Profit über Menschen stellen. Und die, die Macht haben, warnt er, dass sie ihre Macht da nutzen, er warnt sie davor, dass sie ihre Macht nicht dazu nutzen, die eigenen Interessen gegenüber anderen durchzusetzen und vor allem die in Nachteil zu stellen, die wenig oder keine Macht haben. Und konkret hat es dann einmal so ausgesehen, dass Johannes der Täufer den jüdischen Herrscher kritisiert hat. Er hat ihn zur Umkehr gerufen, denn er hat seine eigene Frau sitzen lassen, dieser Herodes, und hat die Frau seines Halbbruders, die ihrerseits die Ehe gebrochen hat, die beiden sind zusammengekommen. Und für diese Kritik, dass da etwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen soll, ist Johannes dann schlussendlich auch verhaftet und hingerichtet worden. Denn wie wahrscheinlich jeder andere Mensch lassen sich Herrscher nicht gerne kritisieren und hinterfragen, aber im Unterschied zu uns gewöhnlichen Menschen haben Herrscher halt auch die Macht, zu bestrafen und Kritiker mundtot zu machen. Die Sache zeigt, glaube ich, vor allem eines, dass Johannes der Täufer seinen Ruf, Wächter zu sein, wirklich ernst genommen hat. Er hat sich in seiner Funktion als Wächter nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat seine Warnrufe erklingen lassen, auch dann, wenn er offensichtlich angeeckt ist. Aber das Resultat ist, er ist nicht verantwortlich für das, was Menschen mit diesem Ruf gemacht haben. Sie tragen die Konsequenzen für ihr Tun. Jeder ist selbst für sich verantwortlich. Er als Prophet ist da fein raus. Er hat seine Verantwortung wahrgenommen. Deswegen ist die Schuld, die die Menschen auf sich tragen und mit sich rumtragen, wird nicht zu einer Mitschuld von Johannes. Er hat seine Aufgabe erfüllt und hat getan, was die Gerechtigkeit Gottes von ihm gefordert hat. So wie es Jesus ja bei seiner Taufe ihn auch überredet hat. Das war also Johannes der Täufer, sein Auftrag, was er getan hat. Jetzt schauen wir uns Jesus an, denn auch er hat einen Auftrag zu erfüllen, einen Auftrag, der der Gerechtigkeit Gottes entspricht, die Gott von ihm fordert. Darum spricht Jesus ein Plural, wenn er sagt, wir müssen das jetzt tun, weil wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Es ist ein gemeinsamer Dienst, den Johannes und Jesus tun. Sie dienen demselben Gott und sie dienen den Menschen, denen sie helfen wollen, in eine gute Beziehung zu Gott zurückzufinden. Das Spannende, finde ich, ist, obwohl sie einen gemeinsamen Auftrag haben, sieht er ganz unterschiedlich aus. Johannes steht in der Wüste oder in der Wildnis da an diesem Jordan und lässt dort seine kritische Stimme erklingen und die Menschen pilgern zu ihm hin, damit sie das hören und damit sie sich taufen lassen können. Jesus ist anders. Er geht immer wieder zu den Menschen hin. Er zeigt ihnen dann auf diese Weise wortwörtlich, dass Gott und seine Liebe ihnen nahe kommt. Johannes ist draußen in der Einsamkeit zu finden, aber Jesus ist mittendrin im Getümmel bei den Menschen zu finden. Johannes tauft, von Jesus wissen wir von keiner einzigen Taufe, die er durchgeführt hat. Dafür vollbringt er Wunder und versucht Menschen damit zu zeigen, Gott hat dich nicht vergessen. Schau mal, ich bin Gott und ich bin jetzt bei dir. Und weil er sich auch besonders mit Menschen am Rand der Gesellschaft getroffen hat, ist auch das ein Zeichen von seiner Liebe. Keiner ist so weit weg, dass es Gott nicht bemerken würde und ihn suchen würde. Der größte Unterschied von Jesus zu Johannes und zu allen anderen Propheten ist aber ein anderer. Und er zeigt sich, finde ich, mit Blick auf diesen Wächtertext. Denn dort haben wir ja festgestellt, ein Prophet, der seinen Dienst tut, der macht es auch, um nicht mitschuldig zu werden. Sie kommen ihrer Aufgabe nach, damit die Schuld der Menschen nicht auf sie zurückfällt. Die Propheten machen ihre Aufgabe, damit sie am Ende unschuldig bleiben und von Gott nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil sie diese Mitschuld auf sich geladen haben. Und bei Jesus ist es genau andersrum. Sein ganzer Dienst zielt darauf ab, dass er am Ende die Schuld trägt. Johannes der Täufer hat es sogar erkannt, als er Jesus sieht. Das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 19. Da sagt er: Seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Es ist die Aufgabe von Jesus, dass er die Schuld derjenigen trägt, die sie nicht mehr selbst tragen können oder wollen. Diejenigen, die Johannes zur Umkehr ruft und zu einem Leben mit Gott hinführt, die können das nur deswegen tun, weil Jesus seinen Dienst wahrgenommen hat, die Schuld zu tragen, ans Kreuz zu bringen und dort zu beseitigen. Im Wochenspruch, da haben wir ja gehört, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade um Gnade. Möglich ist es, dank Jesus und seinem Dienst, dass er uns seine Liebe am Kreuz bewiesen hat. Dort trug er unsere Schuld. Die Schuld, für die wir uns eigentlich selbst verantworten hätten müssen. Wenn wir zu Jesus umkehren, dann finden wir bei ihm eine Quelle der Gnade, aus der wir immer wieder schöpfen können. Und darin zeigt sich dieser gemeinsame Dienst von Johannes und Jesus. Der eine ist der Wächter, der zur Umkehr ruft, und der andere ist die Quelle der Gnade, die uns zeigt, ja, da ist tatsächlich Gnade zu finden, denn jemand anders hat dafür gesorgt, dass diese Quelle der Liebe tatsächlich existiert. Zum Schluss mag ich uns jetzt fragen oder vor die Frage stellen: Wozu ruft uns Gott? Wozu ruft dich Gott heute? Und ich möchte das mit vier unterschiedlichen Fragen tun. Ist es der Ruf von Johannes, wo er ruft: Kehr um, da gibt es Gottloses in deinem Leben. Du lebst dein Leben, als gäbe es keinen Gott. Vielleicht, weil du innerlich überzeugt bist, dass es keinen Gott gibt. Vielleicht, weil du enttäuscht bist, weil Gebete nicht erhört worden sind. Vielleicht ist der Ruf von Johannes heute dein persönlicher Ruf. Dann kehr um. Heute ist dein Tag. Oder es ist der Ruf, selbst ein Johannes zu sein. Ich gebe zu, das ist mit Blick auf diesen Wächtertext aus Hesekiel eine ganz schön unangenehme Frage. Aber vielleicht ruft Gott dich und mich gerade heute zu einem Dienst wie Johannes, dass wir in aller Liebe und Demut auch unsere Stimme erheben gegen Unrecht, das passiert. Dass wir sagen, wo etwas falsch, wo etwas gottlos läuft. Vielleicht ist es dran, jemanden einzuladen, von seinem Weg umzukehren und Gott neu zu entdecken, anstatt vor ihm und seiner Gnade davonzulaufen. Vielleicht ist es aber auch der Ruf von Jesus, der heute für dich bestimmt ist. Wo Jesus sagt: Ich bin da, ich sehe deine Last. Ich trage sie mit dir, ja, ich trage sie sogar für dich. Du bist zu schwach, um zu mir zu kommen. Du schämst dich, du bist verletzt, enttäuscht von Menschen und von Gott. Du bist zu schwach, um zu mir zu kommen. Kein Problem, ich komme zu dir. Öffne dein Herz und du wirst sehen, dass ich da bin. Vielleicht ruft dich Gott aber auch heute konkret zu einem Dienst, wie ihn Jesus selbst getan hat. Also nicht das mit diesem Kreuz und Schuld auf sich nehmen und dorthin bringen. Das hat zum Glück Jesus schon ein für alle Mal für uns getan. Aber vielleicht ruft er dich, einer zu sein, der an die Enden unserer Gesellschaft geht, mitten reingeht und die Liebe Gottes dort mit Worten und Taten weiterträgt. Vielleicht gibt es eine Person in deinem Umfeld, die genau diesen Ruf heute braucht, dass wir ihm gehen. Darum meine Frage zum Schluss: Was ist dein Ruf heute, den du von Gott hörst?